Sicher hast du die folgende Frage in deinem Leben auch schon gehört. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Oder in 10 Jahren? Das ist doch so eine von diesen typischen, wenn nicht schon fast klischeehaften Fragen, die man gestellt bekommt an einem Vorstellungsgespräch für einen neuen Job. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Und ich, hinter dem Denken steckt so ein bisschen, oder hinter der Frage steckt eigentlich das Denken, dass man als Arbeitnehmer sich immer weiterentwickeln will. Oder auch so ein bisschen das Denken, dass alle Arbeitnehmer eigentlich wollen, irgendeine Art ein bisschen Karriere machen. Noch wollen weiterkommen, noch wollen vorwärts kommen in den nächsten Jahren. Das Denken, das ist noch nicht so alt. Ich habe ein interessantes Buch gelesen von Susan Cain aus dem Jahr 2009. Das Buch heisst «Still, die Kraft der Introvertierten». Das ist nicht christlich oder so, das Buch. Und dort zeigt sie auf, dass in Amerika um 1900, um eine Grössenordnung, hat sich in der Unternehmenskultur ziemlich etwas verändert. Sie sagt, sie beschreibt das so, dass es mehr von so einer charakterbasierten Kultur zu einer persönlichkeitsbasierten Kultur geworden ist in Unternehmen und Geschäften. Und was sie meint mit dem ist, dass charakterbasiert bedeutet, dass in vielen Unternehmen so Werte wie Loyalität, Treue, Ehrlichkeit, auch Freundlichkeit, dass die sehr hoch gewesen sind. Und dass sich das davon wandeln, weil immer mehr man als Arbeitnehmer hat müssen sich selber vermarkten, verkaufen. Eben sagen, was man alles noch will und machen und werden. Und sie beschreibt dann eben, wie die inner extrovertierte Wert sich in der ganzen amerikanischen Kultur ziemlich ausbreitet haben. Sie beschreibt dann eben, wie inner Leute, die kontaktfreudig sind, die initiativ sind, die effektiv arbeiten, die teamfähig sind, dass die inner den Job bekommen haben, als die, die vielleicht so ein bisschen die zurückhaltenderen Beobachter, Denker, Zuhörer sind. Und sie beschreibt eben, wie sich das dann gesamthaft in der amerikanischen Kultur mehr und mehr durchgesetzt hat, die extrovertierten Werte. Und jetzt, wir leben nicht in den USA, das ist schon klar, aber vieles von dieser Kultur prägt auch unsere Kultur heutzutage da. Durch Filme, durch Medien, durch Serien, durch Unternehmenskulturen, die hier überschwappen in Westeuropa, auch durch Jugendkultur, hat sich vieles von dem, was wir als extrovertierte Werte, eben initiativ, kontaktfreudig, effektiv und so weiter, das hat sich auch bei uns ziemlich stark durchgesetzt. Und auch bei uns, auch in unserer Gesellschaft, ist es so, dass vielleicht die ruhigeren Leute, die ruhigeren Beobachter, die tiefen Denker, die freundlichen Zuhörer, eher so ein bisschen an den Rand gedrängt werden. Nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, wie die, die sich gut präsentieren und verkaufen können. Und manchmal scheint es ja, dass es in den Kirchen auch so sein sollte oder zu und her geht. In den Kirchen werden doch auch die Kontaktfreudigen und die Initiativen und die Teamfähig gesucht und die schauen singen. Und die das alles nicht so können, fragen sich vielleicht manchmal, wo ist mein Platz genau im Reich Gottes? Was ist, wenn ich nicht dieser Kultur, diesen Persönlichkeitsmerkmal entspreche? Ist es denn für mich schwieriger im Reich Gottes? Braucht mich Gott vielleicht gar nicht so? Weil ich nicht so extrovertiert bin zum Beispiel. Ja, wir sind in dieser kurzen Predigtreihe zu dem Thema Leben teilen, das ist ein Teil von unserem Slogan als Lenzkirche. Da sieht man es, Gott erleben, Leben teilen. Und wir haben letzte Woche darüber geredet, wie Jesus mit anderen Menschen sein Leben geteilt hat. Und das war so seine, ich sage mal, Evangelisationsmethode gewesen, wenn man dann das Wort brauchen will. Er hat weder grosse Konzerte organisiert, noch hat er irgendwo Flyer verteilt auf der Straße von Nazareth. Er hat auch nicht einen Glaubenskurs gemacht, sondern er hat mit den Leuten sein Leben geteilt. Er ist gegessen, überall, wo sie ihn einladen wollten. Und er hat gehört, was die Leute beschäftigt in ihrem Leben. Das war seine Methode, wie er Menschen mit Gott in Kontakt gebracht hat. Und ich habe letzte Woche auch betont, und ich will das wieder sagen, wenn du dich Christ nennst, dann musst du nicht ein Verkäufer sein oder ein Politiker oder ein Prediger, um andere Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Sondern dein Leben, wie du es lebst, deine Persönlichkeit, wie du bist, das langt, um Menschen in Kontakt zu bringen mit Jesus. Und heute werden wir uns ein bisschen näher anschauen, nicht nur wie Jesus das gemacht hat, seine Methoden, sondern auch seine Botschaft. Was hat er denn den Leuten weitergegeben, wenn er mit ihnen das Leben geteilt hat? Und Jesus war ja bekannt dafür, dass er seine Botschaft gerne in Geschichten verpackt hat. Er hat sogenannte Gleichnisse erzählt, die das beinhaltet haben, was Jesus wichtig ist, was seine Botschaft war. Und das Gleichnis, das wir gerade vorher gehört haben vom Reto, ist eigentlich eine Antwort auf eine Frage, die einer von seinen Jüngern gestellt hat, der Petrus. Im Kapitel vorher, Kapitel 19, Vers 27, stellt folgende Frage. Daraufhin sagte Petrus, das war einer der Wortführer der Jünger von Jesus. Klammerbemerkung. Am Mittwoch fangen wir wieder an mit Chosen-Serien schauen. Hier innen auf Grossleinwand. Und alle, die sich noch nicht angemeldet haben, kommen doch. Ganz herzliche Einladung. Ich finde, die Serie bringt so viel, so gut auf den Punkt. Von diesen Jüngern, von dem, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat. Also, das war der Werbeblock. Zurück zum Vers. Daraufhin sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Es geht hier in dem Abschnitt geht zum Thema Nachfolge. Die Jünger von Jesus, die haben wirklich, wortwörtlich, ihr Zeug hinter sich gelassen, ihre Netze daheim gelassen und sind Jesus wortwörtlich nachgejumpelt quer durch Judäa und Galiläa. Und jetzt ist die grosse Frage von vielen von den Jüngern, und der Petrus tut es halt die Worte fassen: Jesus, was haben wir denn von dem? Was haben wir davon? Und dann gibt Jesus eine Antwort, und die ist mehrschichtig. Er sagt einerseits: Schaut, im Leben nach dem Tod, im Leben auf der neuen Erde, werdet ihr einst einen Lohn bekommen. Dann sagt er aber auch: Schon jetzt auf dieser Welt kommt ihr einen Lohn über. Und dann kommt aber noch ein Vers, der so ein bisschen wie gar nicht reinpasst in das, was Jesus da sagt. Und das ist folgender Vers, Vers 30. Er sagt: Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Das ist so ein Spruch von Jesus, den findet man auf verschiedenen Stellen. Den hat er anscheinend öfter gesagt. Man könnte sagen, es ist seine Art, kurz zusammengefasst zu sagen: Im Reich Gottes läuft es anders, als ihr denkt. Im Reich Gottes läuft es anders, als ihr denkt. Es läuft anders, als so, wie ihr es von dieser Welt kennt. Das ist eine Kurzfassung von dem. Wenn man das Gleichnis weiterliest, dann ist die letzte Aussage vom Gleichnis ist fast der gleiche Satz, nämlich Matthäus 20, 16, heißt es dann: So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Also der etwas kryptische Spruch von «Die Letzten werden die Ersten sein» und umgekehrt, ist so wie Klammern, wo die Geschichte, das Gleichnis von Jesus zusammenfasst. Und darum ist es naheliegend, dass wir uns heute anschauen wollen, was denn mit diesen Ersten gemeint sind, wer mit diesen Ersten gemeint sind und wer mit den Letzten gemeint sind. Also da geht es heute Morgen. Es geht um die Ersten. Und dann wird es auch noch um die Letzten gehen. Wir fangen mit den Ersten an. So wie eigentlich immer. Man fängt immer mit den Ersten an. Ausser im Reich Gottes eben. Aber wir fangen gleich mit den Ersten an. Die Geschichte fängt so an, wir haben es schon gehört, nochmal der erste Vers. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmacht, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Wir sehen da schon mal, Jesus macht einen Vergleich. Also die Geschichte ist nicht wirklich passiert, es ist ein Vergleich für etwas, was er sagen will. Es geht ums Himmelreich. Jetzt, Himmelreich ist nicht, mit dem ist nicht gemeint, das Leben nach dem Tod irgendwo dann im Himmel, sondern Himmelreich ist die Art von Matthäus, zum sagen, es geht ums Reich Gottes, also um die Art von Reich, wo vom Himmel auf die Erde kommt. Jesus redet darüber, wie das Reich Gottes in dieser Welt funktioniert und aussieht. Und es ist das Reich, das Jesus auf dieser Welt aufgerichtet hat, wo er in die Welt kam. Es ist das Reich, das seit dem Tod und der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus sich ausbreitet auf dieser Welt, unaufhaltsam. Es ist aber auch das Reich, das unscheinbar und oft im Verborgenen sich ausbreitet in dieser Welt. Und die Story, die da kommt, ist schnell erzählt. Es geht um einen Gutsbesitzer, wahrscheinlich einen ziemlich reichen Mann. Klammerbemerkung, der steht in der Geschichte für Gott selber. Der Gutsbesitzer hat Weinberge, offensichtlich sind die Trauben reif zur Ernte und er braucht ganz viele Arbeiter, die ihm helfen. Bis jetzt ganz eine Art eine normale Szene vom damaligen Israel. Und der Gutsbesitzer geht irgendwo ins Dorf und holt Tagelöhner. Das war auch relativ normal gewesen. Viele Leute haben nicht eine feste Anstellung gehabt. Sie haben von Tag zu Tag geschaut, wo sie arbeiten können. Er geht hin am Morgen um 6 Uhr, dann hat der Arbeitstag angefangen, sucht sich die Taglöhner und sagt, ihr dürft arbeiten auf meinem Weinberg. Bis jetzt ganz normale Geschichte. Interessant ist, dass der Gutsbesitzer nicht nur einmal Arbeiter holt. Offensichtlich hat er massiv zu tun. Er holt am 9 Uhr nochmal Leute, die können dann mit dem 9 Uhr arbeiten. Am Mittag, am 12 Uhr holt er nochmal Leute, dann holt er am 3 Uhr am Nachmittag nochmal Leute. Und was schon sehr interessant ist, am 5 Uhr am Nachmittag, also eine Stunde bevor der Arbeitstag fertig ist, holt er nochmal Leute, Arbeiter, die dort arbeiten können. Bis jetzt, Geschichte wird dann richtig spannend. Am Schluss, am Ende des Tages, bekommen alle ihren Lohn. Einfach eben, man kommt pro Tag seinen Lohn über. Zuerst kommen die Letzten ihren Lohn über und dann die Ersten. Und dort heisst es dann, als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Ja, logisch, oder? Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Das war so der Tageslohn. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, Donnerwetter noch einmal, oder? Und du gibst ihnen gleich viel wie uns. Das funktioniert auf Schweizerdeutsch fast besser, he? Dabei haben wir doch den ganzen Tag schwer geschafft bei dieser Hitze. Und das kurze Gespräch oder die kurze Aussage zeigt uns ganz viel darüber, wie das die Ersten so ticken. Und da wollen wir uns kurz ein bisschen näher anschauen. Die Ersten bei denen merkt man, sie sind hässig. Da ist relativ viel Wut rum. Aber es ist auch klar, sie fühlen sich von dem Gutsherr ungerecht behandelt. Und bevor wir jetzt sagen, ja, das ist ein bisschen, wenn wir in dieser Situation gewesen wären, ich bin sicher, dass wir alle auch hässlich gewesen wären. Wir haben eine gewisse Sympathie für die Ersten, dass sie hässlich sind, sie fühlen sich ungerecht behandelt. Weil die grosse Frage ist, warum sollten die Ersten gleich viel bekommen, wie die Letzten, die nur eine Stunde gearbeitet haben, die Ersten, die eben bei Sonnen und Hitze den ganzen Tag in diesen Weinbergen gearbeitet haben. Also da spürt man eine ziemliche Wut. Wenn man dann ein bisschen näher anschaut, merkt man, dass hinter dieser Wut noch eine tiefere Überzeugung steckt, sage ich mal. Und zwar ist ihre Überzeugung, man kommt das über, was man verdient. Man könnte dann auch sagen, das Prinzip Verdienst. Man kommt über, was man verdient. Die Ersten sind der Überzeugung, dass sie ihren Lohn verdient haben. Die haben ja den ganzen Tag gekrampft, also haben sie auch einen guten Lohn verdient. Und das Prinzip ist ja ganz, ganz tief in unserem menschlichen Denken drin. Auch wir sagen, ich habe mir doch das verdient. Ich habe mir doch das erarbeitet. Ich habe mir doch meinen Lohn erarbeitet. Ich habe doch meine AHV mir erarbeitet. Ich habe mir doch mein Häuschen erarbeitet. Ich habe mir doch das erarbeitet, was ich habe. So funktioniert ein Stück weit auch unsere, ich meine, wer würde sonst wirklich arbeiten, oder? Wenn man einfach alles geschenkt bekommt. Wir leben eigentlich auf dem Prinzip, dass wir uns sagen, ich komme den Lohn über, den ich mir verdient habe. Nur, Und das ist der Punkt, wo Jesus darauf raus will. Das Reich Gottes funktioniert nicht wie die Welt. Wir erarbeiten uns im Reich Gottes nicht den Lohn von Gott. Wir erarbeiten uns auch nicht die Liebe von Gott. Es ist nicht so, dass wenn wir mehr geschaffen haben, dass wir irgendwie von Gott mehr Liebe dürften erwarten. Aber das ist bei den Ersten. Sie leben nach dem Prinzip vom Verdienen. Und was bei den Ersten dann auch noch so ein bisschen sichtbar wird, ist, ich sage dem mal, sie haben eine schöne Fassade, oder? Ich meine, die sind am Morgen angestanden und haben gesagt, los, wir gehen arbeiten. Dann haben sie den ganzen Tag hier hart gearbeitet, haben sich wahrscheinlich viel Mühe gegeben. Doch wo denn der Gutsherr sie scheinbar ungerecht behandelt, ist dann die schöne Fassade von ich arbeite viel und gebe mir Mühe, ist dann sehr schnell weg. Dann kommt dann das raus, was schon tief in ihrem Herz drin ist. Nämlich die Angst, zu kurz zu kommen, die Wut, ungerecht behandelt zu werden. Also da merkt man, dass in ihrem Inneren anscheinend viel Frust, viel Wut rum ist. Jetzt ist die Frage, wer sind denn jetzt die Ersten heutzutage? Wer spricht da Jesus an mit diesen Ersten? Wenn man den Zusammenhang von dieser Frage von Petrus bedenkt, wenn man bedenkt, dass der Petrus ein paar Vers vorher die Frage stellt, was kommen wir denn über Jesus da dafür, dass wir dir da nachlaufen die ganze Zeit? Dann ist die Antwort naheliegend, dass Jesus mit den Ersten zuerst einmal seine Jünger meint. Seine Jünger sind die Ersten gewesen, die ihm nachher gefolgt sind. Das sind die Ersten gewesen im Weinberg. Das sind die gewesen, die mit ihm von Anfang an am Bau vom Reich Gottes dran gewesen sind. Die Ersten sind aber auch die unter uns, die vielleicht schon mit vollem Einsatz und seit Jahrzehnten alles geben für Jesus. Und die, die mit ihm mit viel Eifer nachfolgen. Und es kann sein, oder es ist ein bisschen eine Warnung, die Geschichte, an die Ersten. An die, die vollen Einsatz geben für Jesus. Weil die Ersten, die können sich vielleicht so Sachen denken wie, ja hey, ich gebe also schon alles für Jesus. Also ich meine, ich gehe regelmässig in die Kirche, dann lese ich auch noch regelmässig die Bibel, ich setze mich sogar ein, ich tue noch helfen in der Kirche mega oft und dann gebe ich doch noch Geld in die Mission. Also dann müsste doch Gott Donnerwetter noch einmal auch meine Wünsche erfüllen. Dann müsste er mir doch das geben, was ich gerne hätte und dann müsste er doch schauen, dass mein Leben so funktioniert, wenn ich es gerne hätte. Natürlich sagen die Ersten nie so etwas, öffentlich. Aber in dem Moment, wo es dann im Leben nicht ganz so läuft, wie wir es uns vorstellen, wenn die, die vielleicht um uns herum, die nicht so viel geben für das Reich Gottes, gleich gesegnet sind oder vielleicht noch mehr haben von Gott, dann kommen vielleicht so Gedanken auf. Warum haben jetzt die, warum geht es jetzt denen so gut, die gar nicht so richtig nach Gott fragen? Das ist ein bisschen die Gefahr der Ersten. Die Frage vom Gutsherr, die Frage von Gott in dieser Geschichte finde ich sehr treffend. Im Vers 15b sagt er, oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Wer der Erste, vielleicht zählst du dich zu den Ersten, werden wir Ersten schnell hässig, wenn es nicht ganz so gerecht zu und her geht. Wenn es anderen scheinbar gleich gut geht, auch wenn sie nicht so nach Gott fragen wie wir. Ich will ganz ehrlich sein. Als Pastor kann ich mit diesen Ersten gut nachfühlen. Ich meinte, dass ich jemand bin, auch zusammen mit einer Frau, die sehr viel investiert ins Reich Gottes und wir machen da gern. Es gibt aber ein bisschen die Gefahr. Ich tendiere manchmal zu Neid. Wenn ich andere sehe, die vielleicht nicht so viel Einsatz geben für das Reich Gottes, die sich ein bisschen gemütlicher machen und scheinbar trotzdem alles haben und vielleicht noch viel mehr als ich, frage ich mich manchmal schon, ist das gerecht? Und diese Frage geht direkt an mich. Bin ich neidisch? Bist du neidisch? Weil ich gütig bin zu anderen. Was die Ersten übersehen in dieser Geschichte, Und das ist eine der Pointen von Jesus in dieser Geschichte, ist, dass auch sie leben von dieser unverdienten Gnade von dem guten Herr. Auch die Ersten in dieser Geschichte haben nicht das Recht darauf gehabt, Trauben da ernten. Das war nicht ihr Recht. Sie haben sich das nicht erarbeitet, sie haben sich das nicht erkauft. Sondern es ist unverdiente Gnade, es war ein Geschenk vom Gutsherr, dass er gesagt hat, hey, ihr kommt mit, ihr dürft in meinen Weingarten arbeiten. Was die Ersten übersehen, dass auch sie von dieser unverdienten Gnade leben. Und schau, wenn du schon seit Jahrzehnten vollen Einsatz gibst für Jesus und manchmal hast du das Gefühl, Jesus nimmt das gar nicht so wahr, du kommst gar nicht so die Anerkennung über, dann denk daran, auch du lebst von dieser unverdienten Gnade. Es ist und bleibt ein Geschenk, dass Jesus uns kennt. Es ist und bleibt ein Geschenk, dass Jesus zu dir und mir sagt, ja, du darfst in meinem Reich mitschaffen. Es ist und bleibt ein Geschenk. Das sind die Ersten. Dann gibt es aber eben noch die Letzten. Und das Schöne ist, dass das in unserer Sprache auch gut funktioniert. Wir reden ja manchmal auch, das war also der Allerletzte, oder? Es gibt auch die Allerletzte in dieser Geschichte. Und zwar werden die so beschrieben, als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Keine Ahnung, ob die den ganzen Tag auf dem Marktplatz rumgelungert sind. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns neben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Die Letzte in dieser Geschichte, würde ich mal sagen, das sind die Abgehängten. In der Zeit von Jesus könnte ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel die Alten waren. Alte Leute, die nicht mehr arbeiten konnten, die irgendwo nicht mehr wirklich eine Aufgabe hatten, die vielleicht auch schon irgendwo in dieser Gesellschaft dabei waren, aber sie waren irgendwo ein bisschen an der Rand gedrängt. Vielleicht sind das die Jesus gesagt hat, komm wir noch arbeiten für eine Stunde. Vielleicht waren es auch die Kranken, die irgendwie noch ein bisschen etwas machen konnten, aber zu schwach waren, um einen ganzen Tag in einem Weinberg zu arbeiten. Vielleicht waren es die. Vielleicht waren es auch die Armen, die so wenig hatten, dass sie auch schwach waren. Vielleicht sind das auch die, wo Jesus sagt, komm, ihr dürft noch eine Stunde im Weinberg arbeiten. Und die alle dürfen arbeiten für einen Tageslohn. Und wir müssen verstehen, oder? Die Arbeiter waren auf diesen Lohn angewiesen. Wenn sie an diesem Tag keinen Lohn heimgebracht hätten, wäre ihre Familie daheim, hätte die Hunger gehabt. Das war nicht so, dass sie Fürsorge und noch viel Geld auf dem Konto und so und hätten schnell zu der Bank und zum EC-Automat können, sondern die haben gelebt von dem, was sie an diesem Tag bekommen haben, das hat für den nächsten Tag müssen länger. Das war ihr Tageslohn. Und darum waren sie angewiesen, dass sie einen Lohn bekommen, auch wenn sie nur eine Stunde arbeiten gehen. Und da sehen wir etwas von dieser Grosszügigkeit von Gott. Grosszügigkeit im Reich Gottes. Und ich habe es mal so formuliert. Im Reich Gottes bekommen die Menschen nicht das, was sie verdient haben, sondern das, was sie brauchen. Im Reich Gottes kommen die Menschen nicht unbedingt das über, was sie verdient haben, sondern das, was sie brauchen. Auch im übertreibten Sinn. Wir kommen nicht das über, was wir verdient haben, sondern wir kommen das über, was wir brauchen. Und was mich auch fasziniert bei diesen Letzten, ist, dass sie Würde überkommen. Ich meine, der Gutsherr hätte es sich auch ein bisschen einfacher machen können. Er hätte ja einfach zu oben um 6 Uhr mit seinem Wägeli da, mit der Kutsche, irgendwie durchs Dorf fahren und alle, die dort hocken, hätte er einfach einen Denar zurühren und sagen, schau, da haben wir auch einen Tageslohn, ohne dass sie dafür gearbeitet haben. Aber mit dem, dass er nochmal hingeht und die Leute sieht, sie anschaut, mit ihnen redet, sie wahrnimmt und ihnen sagt, ja, ihr dürft auch noch arbeiten, gibt er ihnen eine menschliche Würde zurück und sagt, ihr seid nicht einfach die Abgehängten, nicht einfach die Unbrauchbaren, sondern euer Leben zählt, euer Leben hat Bedeutung. Ihr dürft etwas tun für mich. Ihr habt eine Bedeutung. Und auch hier wieder die Frage, wer sind denn die Letzten heutzutage? Ich denke da an Menschen, die vielleicht vom System von unserer Zeit, vom System von unserer Gesellschaft sich wie abgehängt fühlen. Menschen, die vielleicht dem Druck und den Erwartungen von unserer Zeit nicht entsprechen, den Druck nicht erfüllen können. Nicht die sind, die all das, was geleistet werden müsste, erbringen können. Das sind vielleicht auch Menschen, die irgendwo auf eine Art gescheitert sind in ihrem Leben. Vielleicht zerbrochene Beziehungen, vielleicht Sachen, die nicht so funktioniert haben, wie sie sich vorgestellt haben. Vielleicht ein Burnout erlebt haben. Das sind vielleicht auch Menschen, die älter sind, die nicht mehr so leistungsfähig sind, wie sich unsere Gesellschaft vorstellen will. Und all die Leute, die Abgehängten von unserer Zeit, auch die werden kontinuierlich an den Rand rausgeschoben. Auch die werden kontinuierlich übersehen. Weil sie vielleicht nicht das bringen können, was man von ihnen erwartet, wo irgendwo als normal angeschaut wird. Weil sie nicht so leistungsfähig, weil sie nicht so extrovertiert, weil sie nicht so initiativ sind, wie man immer müsste sein. Und zu denen redet Jesus ganz besonders. Solche Menschen werden bei Gott nicht an den Rand gedrängt, sondern sie werden hineingenommen in sein Reich. Im Reich Gottes sind die Menschen eingeladen. Und ich habe es so gesagt, ich habe es so formuliert, die Botschaft des Reiches Gottes lautet, dein Leben zählt und hat Bedeutung. Wir sagen, das ist die Aussage von diesem Gleichnis. Dein Leben zählt und hat Bedeutung. Und das ist der Punkt, oder? Genau wie die Ersten auch die unverdiente Gnade erleben, erleben auch die Letzten die unverdiente Gnade. Am Schluss erleben alle, die dort arbeiten gehen, das Geschenk, dass sie dürfen in dem Weinberg arbeiten. Die einen checken es nicht so ganz, die ersten. Die letzten meinten, die haben es voll begriffen. Über Gnade Gottes hat Tom Wright, ein Theologe, hat er Folgendes gesagt. Er schreibt, Gnade ist nicht etwas, um das man feilschen oder das man anhäufen könnte. Es ist eben nicht ein Lohn, wo man sich irgendwie auf ein Konto muss zahlen lassen. Sie ist nicht etwas, von dem der eine viel und der andere wenig haben kann. Vielmehr ist Gnade der Boden, die Grundlage, auf der wir alle leben. Die Gnade ist das, wo wir von Jesus überkommen, wo wir nicht verdient haben. Wir kommen Hoffnung statt Enttäuschung über. Die Hoffnung haben wir nicht verdient. Wir kommen Freude über statt Sorgen. Auch diese Freude haben wir nicht verdient. Wir kommen Frieden statt Angst über. Auch diesen Frieden haben wir nicht verdient. Wir kommen Vergebung statt Vergeltung über. Wir kommen Liebe statt Ablehnung über. Und all diese Sachen haben wir uns nicht erarbeitet. Die haben wir uns nicht verdient, weil wir so gute Christen sind oder so, sondern weil wir alle auf dem Boden von dieser unverdienten Gnade von Gott dürfen stehen. Jesus stellt mit dem Gleichnis das Denken der Leute, die ihm zugelassen haben, auf den Kopf. Es sind nicht die Ersten, die sich total für Gott einsetzen, wo auch äußerlich alles vielleicht gut aussieht. Es sind nicht die Ersten, die irgendwie mehr überkommen als die Letzten. Es kommen alle die Gnade von Gott geschenkt über. Und schau, ich habe das auch schon gesagt, ich habe es letzte Woche so gesagt und ich sage es jetzt wieder, Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um eine Religion zu stiften. Es hat ganz viele andere Religionsstifter gegeben in der Geschichte der Menschheit, aber Jesus war nicht so einer gewesen. Jesus ist gekommen, um uns diese Art von Gnade von Gott vorzustellen und uns zu zeigen, wie ein Leben aussieht, die auf dieser Gnade von Gott basiert. Und die christliche Botschaft, die stellt das Denken von unserer Welt auf den Kopf. In unserer Welt zählt, was wir leisten, was wir zu bieten haben, was wir vorzuweisen haben. Und an dem scheitern, glaube ich, heutzutage so viele Leute. Die Botschaft vom Reich Gottes ist, dass du zählst als Person, dass du als Mensch Bedeutung hast. Dass nicht primär zählt, was du leistest, sondern wer du bist als Mensch. Als einzigartige Persönlichkeit, wo kein anderer gleich ist auf dieser Welt. Und schau, ich habe diese Botschaft, glaube ich, die müssen wir in die Welt hineinbringen. Und das ist eine Botschaft, die so viele Menschen noch sollten oder dürften hören. Und darum haben wir uns entschieden, als Gemeinde, wir wollen dieses Jahr im Mai und im Juni wir ein Seminar machen, oder ein, ja, mal, ich sage jetzt mal Seminar. Und dem geben wir den Titel, naheliegend, Dein Leben zählt. Es geht darum, die christliche Botschaft für dein Leben zu entdecken. Und das ist etwas Neues. Wir werden ein bisschen probieren, wie das funktioniert. Es basiert auf einem Buch, wo der Vorsitzende von Viva Kirche Schweiz, der Christian Haselbacher, geschrieben hat. Und wir werden versuchen, das zu adaptieren zu einem Seminar, wo Leute kommen dürfen, zum Hören, um was es geht bei der christlichen Botschaft. Und im Zentrum steht die Aussage, dass dein Leben Bedeutung hat, dass dein Leben zählt. Und kannst du mal die nächste Folie zeigen? Es wird 7 Abende geben. Der erste Abend wird so ein Schnupperabend sein. Und nachher wird es 5 Abende zu 5 Themen, zu 5 Botschaften vom christlichen Glauben gehen. Da wird es um Liebe gehen, um Würde, um Versöhnung, um Zuversicht, um Wirksamkeit. Und die Abende, die werden so ungefähr 2 Stunden dauern, etwa 7:30 bis 9:30. Es wird verschiedene Elemente geben, wir werden Geschichten hören, Inputs, auch austauschen, ins Gespräch kommen. Es gibt hoffentlich auch etwas Kleines zu essen und so weiter. Und möglichst alles in einer völlig entspannten Atmosphäre. Nicht so wie jetzt, so ich stehe vorne und alle hocken da, sondern es wird in einer angenehmen Atmosphäre. Nicht, dass es ist mega angenehm da drin, oder? Also, genau. Es ist schön, wenn ihr lacht, da fühle ich mich auch gerade ein bisschen entspannter. Und ich werde dir einfach folgende Frage mitgeben für die nächste Zeit. Überleg dir doch, gibt es Menschen in deinem Umfeld, die könnten interessiert sein an so einem Seminar, an solchen Abend, wo wir uns Gedanken darüber machen, dass dein Leben zählt. Und denk jetzt nicht an die Person, die am weitesten Weg dir erscheint von Jesus. Die Person, die du irgendwo mal im Mikro gesehen hast und denkst, oh, die wäre vielleicht auch noch interessiert an Jesus. Denk an Leute in deinem nächsten Umfeld, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, Leute, die du vielleicht tagtäglich mit ihnen zu tun hast. Wer könnte, müsste, dürfte diese Botschaft hören, dass sein Leben zählt? Und überleg dir doch, fang an für die Person zu beten. Und überleg dir, ob du die Person einladen an das Seminar. Und du musst auch nicht alle 7 Abende dabei sein, aber vielleicht kommst du am ersten Abend, damit sich die Person oder dein Kollege nicht völlig fehl am Platz fühlt und wenigstens jemanden kennt. Und nachher kennt er ja dann auch noch mich. Aber vielleicht musst du nicht die ganzen 7 Abende kommen, vielleicht kannst du die ersten 2 Abende und nachher kommt die Person auch allein, auch ohne dich. Aber überleg dir, wer könnte die Person sein, die das müsste hören. Und was ich auch noch fragen möchte, oder überleg dir doch das noch, ich suche auch noch Leute, die mir helfen, mindestens 2. Ich bräuchte noch so etwas wie einen Gastgeber, eine Gastgeberin, die ein bisschen das parat machen würde, auch einen kleinen Aper und so weiter. Also wenn dich das anspricht, komm zu mir, ich erkläre das gerne. Ich bräuchte auch noch einen Co-Leiter, der mit mir zusammen, oder Leiterin, wo mit mir zusammen die Inputs macht und so weiter. Vielleicht willst du auch das machen. Aber lasst uns doch das durch den Kopf gehen lassen. Für wer könnte das ein Thema sein? Zurück zu heute, zurück zu da. Für heute, für dich, ist die Einladung, wenn du dich eher zu denen da zählst, wenn du dich eher als die fühlst, die zu den Ersten gehören, wenn du denkst, hey, ich gebe so viel für Jesus, ich gebe so viel Einsatz für ihn, dann werde ich dich einladen, dass wir nachher, wenn wir zusammen ein Abendmahl nehmen, dass du dir ganz neu bewusst wirst, alles, was du tust und was du hast, ist Geschenk von Gott. Dass du in diesem Land wohnen darfst, dass du vielleicht Eltern gehabt hast, die dir den Glauben weitergegeben haben, dass du in dieser Kirche sein darfst, dass du Freunde hast, die auch an Jesus glauben, dass du Jesus überhaupt kennst, ist Geschenk, ist Gnade. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, wo er auferstanden ist, hat er die Bewegung in Gang gesetzt, wo wir jetzt davon Teil sein dürfen. Das war nicht unsere Initiative. Da möchte ich allen Ersten unter uns sagen. Vielleicht bist du aber auch da und du fühlst dich ein bisschen wie der Allerletzte manchmal. Und du denkst, ich weiss gar nicht, was mein Beitrag ist in dieser Welt. Ich weiss gar nicht, ob mein Leben zählt, ob dir das von Bedeutung ist. Dann werde ich dir heute sagen, Jesus sieht dein Leben und es zählt. Und es hat Bedeutung und es hat so viel Bedeutung für Jesus, dass er sein Leben hingegeben hat für dich. Dass du nicht mehr musst davon leben, was andere über dich denken. Dass du nicht mehr davon musst leben, dass du Leistung bringst. Sondern du darfst davon leben, dass Gott dich sieht, dass er dich liebt, dass er dich als unendlich wertvoll anschaut. Das will ich allen sagen, die sich vielleicht als Letzte fühlen. Und nachher beim Abendmahl bist du einfach eingeladen. Und es ist freiwillig, aber ich lade dich ein, dass du kommst und dass du das empfängst, die Vergebung, das neue Leben und die Zusage von Jesus, dein Leben zählt, hat Bedeutung. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir so viel mal, dass du so eine hoffnungsvolle Botschaft hast für uns. Und Jesus, danke so viel mal, dass du gerade die siehst, die sich irgendwo auf eine Art als Letzte fühlen. Weil sie vielleicht nicht so viel bekommen haben von dir, weil sie vielleicht nicht in der Position sind, wo sie sich vorstellen, weil vielleicht nicht so gelingt, was sie sich vornehmen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute zu jedem kannst reden und jedem kannst das ins Herz reinlegen, dass du zu jedem sagst, dein Leben zählt. Dein Leben hat Bedeutung. Und ich will, dass du Teil bist von meinem Reich, dass du mein Freund bist, dass du mein Kind bist. Und danke, Jesus, dass du alles da hast, dass wir dürfen Teil von deinem Reich sein, dass wir deine Kinder dürfen sein, dass wir Teil von deinem Team in dieser Welt dürfen sein. Danke, Jesus, dass du gestorben bist am Kreuz für uns. Danke, dass du das ganze Leiden auf dich genommen hast. Danke, dass du das Böse überwunden hast mit deinem Tod. Und dass du mit dem neuen Leben, mit deiner Auferstehung, eine neue Schöpfung in Gang gesetzt hast. Eine neue Hoffnung in dieser Welt freigesetzt hast. Eine lebendige Hoffnung, die niemand und nichts kann auslöschen. Und Jesus, so bitte ich dich, dass du uns heute einfach füllst mit neuer Hoffnung. Mit neuer Zuversicht. Mit neuer Überzeugung, dass du uns siehst und dass unser Leben zählt. Amen.